Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren. Wir sprechen ja hier häufig mit Vertretern der Finanzbranche darüber, wie sie mit ESG-Themen umgehen. Und heute schauen wir mal darauf, wie man die ESG-Kompetenz in einem großen Unternehmen verankert. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin. Melanie Kubin-Hadewig ist bei mir von der Deutschen Telekom und sie verantwortet dort den Bereich unternehmerische Verantwortung und gestaltet auch die Nachhaltigkeitsstrategie mit. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Kubin-Hadewig, bevor wir über das Thema sprechen, müssen wir einmal kurz darüber sprechen, wie es überhaupt kommt, dass Sie heute im Podcast sind, denn Sie haben ursprünglich Jura studiert und zwei Staatsexamina absolviert. Das heißt, Sie hätten auch bei Gericht oder in der Kanzlei landen können. Trotzdem sprechen wir heute über Nachhaltigkeitsthemen. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen. Wie sind Sie zu diesem Themenbereich gekommen?
Ja, gerne. Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich immer stellt, bevor man in ein neues Thema reingeht. Die Juristerei übrigens, die hat mich schon begleitet am Anfang meines Berufslebens. Also ich habe durchaus als Juristin gearbeitet, im Unternehmen übrigens, weil ich den unternehmerischen Kontext und die Schnelligkeit der Veränderungen von Anfang an total spannend fand, auch im juristischen Umfeld. Und ich habe zwischendrin dann mal in den Finanzbereich gewechselt, habe lange Zeit verschiedene Einkaufsthemen gemacht, viel rund um Technik, IT und habe irgendwann auch nochmal ein MBA gemacht, weil ich dachte, jetzt brauche ich noch mehr Know-how, darum geht es ja heute auch und darum geht es auch in der Nachhaltigkeit ganz viel. Wie hält man eigentlich sein Wissen aktuell? Und habe das dann, den MBA, auch viel genutzt in der Praxis. Und ich bin erst nach vielen Jahren Berufsleben wirklich in einer meiner letzten Rollen mit der Nachhaltigkeit in Berührung gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich die Einkaufsstrategie geleitet für den Konzern. Und eine der Fragen war auch, wie richten wir eigentlich eine Lieferkette nachhaltiger aus? Und das war das erste Mal, dass ich wirklich richtig in das Thema reinschauen konnte, aber natürlich aus der Perspektive eines Bereichs, der sehr stark auch auf Kostenoptimierung, auf Einkaufsstrategien, auf Prozessoptimierung schaut. Und das ist nicht immer so deckungsgleich gewesen mit dem, was meine Kollegen aus dem damaligen Nachhaltigkeitsbereich vor mir verantwortet gesehen hätten gerne. Und ich bin irgendwann mal dann an dem Punkt gewesen, dass ich mir wieder überlegt habe, was ist eigentlich so mein nächstes Thema? Ich bin jemand, der im Berufsleben häufiger gewechselt ist zwischen Ländern, zwischen Funktionen, weil ich das Gefühl hatte, da wartet jetzt nochmal eine neue Rolle auf mich und ich kann mich nochmal ganz anders einbringen. Und dann stand ich wieder an dem Punkt und hatte überlegt, ich habe viele Jahre Einkauf gemacht, sehr gerne gemacht. Ich möchte aber nochmal was ganz anderes machen, was mich challenged und wo ich mein Denken nach vorne und das gerne Gestalten von herausfordernden Situationen perfekt einbringen kann und wo vielleicht auch tatsächlich mein doch starker Finanz-Background gefragt ist. Und wie der Zufall es will, die Nachhaltigkeitsrolle war frei. Und zwar in dem Zusammenhang mit grünen Themen. Wie gestalten wir das Performance-Management? Wie gestalten wir tatsächlich die Arbeit mit dem Finanzmarkt und die Weiterentwicklung der grünen Strategie? Und ich habe damals auf die Rolle gepitcht und habe gesagt, ich bin sehr lernfähig. Es interessiert mich total. Ich bringe leider noch nicht wirklich sehr viel mit in dem Fachthema. Aber ich bin genommen worden und habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und vor 2 Jahren konnte ich dann tatsächlich den gesamten Bereich übernehmen und habe festgestellt, dass Nachhaltigkeit einfach ein ganz faszinierendes, großes Thema ist. Und ich glaube, so meine Vita, die ist gar nicht so ungewöhnlich für andere Nachhaltigkeitsleiter. Denn zu meiner Zeit, als ich studiert habe oder auch als ich den MBA gemacht habe, selbst da noch, gab es kaum Ausbildungsgänge, Studiengänge, die wirklich auf eine solche Rolle vorbereitet hätten. Das ist heute tatsächlich anders.
Das heißt schon viele Quereinsteiger auch in dem Bereich?
Ja, also auf jeden Fall. Bei mir im Team, die länger die Themen machen, sind Quereinsteiger. Ich bewerben sich auch viele Quereinsteiger, wenn wir mal eine Rolle frei haben. Und bei den jungen Leuten wird es anders. Da sehe ich das jetzt, dass die wirklich auch spezialisiert kommen, was total toll ist. Aber das ist noch eine relativ frische Domäne, glaube ich.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Know-how und Lernen ist ein ganz wichtiges Thema, gerade auch in dem Bereich, der viel ja auch noch aus Quereinsteigern besteht. Wie gehen Sie denn jetzt bei der Deutschen Telekom, die ja auch eine große, weltweit verzweigte Einheit ist, vor, um zu sagen, dieses Wissen, das muss in die Abteilung, da muss jemand im Einkauf ein Verständnis davon haben, da muss jemand in der Finanzabteilung ein Verständnis davon haben. Wie gehen Sie das an? Das können Sie ja jetzt nicht als Einzelkämpferin einmal ansagen und alle laufen in die richtige Richtung, nehme ich an.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, da geht es uns auch als Team im Headquarter nicht anders als anderen Headquarter-Teams, die immer einen Arm haben, der nur bis zu einer gewissen Reichweite geht. Sondern wir arbeiten eng mit unseren Kollegen im Konzern zusammen. Das ist das eine, was wir tun. Also vor allem unser HR-Bereich, der federführend das Thema Lernen und Know-how-Transfer verantwortet, arbeitet mit uns zusammen. Und wir haben zum Beispiel jetzt ganz frisch uns das Thema Lernen nochmal neu angeschaut und für uns festgelegt, dass wir eine richtige Nachhaltigkeits-Academy ausrollen wollen. Also nicht nur einzelne Lernangebote, die es schon immer gab, die dann über unsere digitalen Lernplattformen international zur Verfügung gestellt werden. Es sind viele Online-Kurse, die wir anbieten üblicherweise. Wir machen aber auch tatsächlich, bei uns heißt es Lex-Sessions, Learning from Experts, also wirklich Live-Sessions, in die man sich einwählen kann, wo man dann auch alle Fragen stellen kann, die gerade bewegen. Und das bündeln wir jetzt stärker auf unserer Lernplattform, auf der wir auch für andere Lernangebote aufsetzen und gestalten da sogenannte Lernreisen, die sich dann zum Beispiel damit beschäftigen, was brauche ich an Basis-Know-how, was brauche ich in Zukunft an vertieftem Know-how, wenn ich in einer bestimmten Funktion unterwegs bin. Und wir starten jetzt gerade mit den Basismodulen und fassen also alles zusammen, was wir schon haben, was auch aus anderen benachbarten Bereichen kommen mag, was auch mit ESG zu tun hat, also zum Beispiel die Compliance-Themen, die Datenschutz-Themen, die für uns unter die Governance-Säule fallen, werden da auch mit verknüpft, sodass in Zukunft Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sich diese Lernreisen auswählen können und dann genau wissen, welche Art von Trainings- und Informationsveranstaltungen macht eigentlich Sinn.
Jetzt ist ja Nachhaltigkeit ein Thema, das ist oft eher natürlich abstrakt und es hat ja oft auch einen Zeithorizont, wo man denkt, ah, das sind Ziele und die sind noch lange hin, wenn ich jetzt den Schreibtisch voll habe mit Dingen, die ich irgendwie heute oder im Laufe der Woche zwingend abzuarbeiten habe. Droht das dann nicht ein Stück weit hinten runterzufallen, dass man denkt, komm, Lernreise schön und gut, aber ich habe jetzt erstmal hier einen Haufen Arbeit, der ist höher zu priorisieren. Wie versuchen Sie das sicherzustellen, dass das trotzdem wahrgenommen wird?
Klar, und das geht auch nicht allein über Lernangebote. Also für die Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen braucht es noch ganz andere Rahmenbedingungen und Strukturen. Und ein Element zum Beispiel, mit dem wir relativ viel Erfolg haben, ist das Thema, dass das ganz grundsätzlich in der Unternehmensstrategie verankert ist. Also unser grünes Engagement, unsere Klimaziele, klimaneutral 2040 zum Beispiel, kreislauffähig werden in zentralen Produkten bis 2030, aber auch das soziale Engagement. Diese Themen sind verankert in der Konzernstrategie. Es gibt eine dezidierte Nachhaltigkeitsstrategie und wir haben auch in der Organisation in allen zentralen Segmenten, so sind wir gesteuert, für andere sind das vielleicht Geschäftsfelder oder Business Units, haben wir wirklich auch Nachhaltigkeitsleiter, Leiterinnen, kleine Nachhaltigkeitsteams etabliert, die mit uns in einem Netzwerkform zusammenarbeiten und diese Themen mitgestalten und vor allem auch lokal umsetzen. Also diese Integration ins Geschäft ist ganz entscheidend. Und dann kommt noch ein zweites Thema dazu, neben der strategischen Arbeit und die Frage, wie ich so ein Netzwerk aufbaue. Wir haben ganz große zentrale Ziele tatsächlich auch bei uns in der Unternehmenszielerreichung und damit auch in der finanziellen Vergütung für sehr viele Mitarbeitende verankert. Und auch das ist ein großer Treiber. Selbst wenn ich das Thema weder kenne, noch interessant finde, noch vielleicht teile die Sicht auf das Thema, spätestens wenn es an das Portemonnaie geht, da müssen wir ganz ehrlich mit uns sein, hat das eine große Steuerungswirkung und nimmt damit so viele Menschen mit, dass es reicht, um Veränderungen in den Bereichen tatsächlich anzusteuern und auch die vielleicht noch zu erreichen und zu berühren, die noch gar nicht dabei waren.
Das heißt, Sie haben im Prinzip ein Stück weit das, was man so von der Vorstandsvergütung kennt, dieses Einbinden von ESG-Zielen auch runtergebrochen auf Hierarchieebenen darunter, in die Breite.
Genau. Wir haben mit der Vorstandsvergütung angefangen und haben aber sehr schnell nach dem ersten Jahr das tatsächlich in die Vergütungsziele der anderen Gruppen, die variable Vergütungselemente haben, überall runtergebrochen. Und das hat eine ganz, ganz große Wirkung und das erreicht zumindest genug Menschen, die wir auch wirklich mitnehmen wollen und die wir auch brauchen, um die Nachhaltigkeitstransformation vorantreiben zu können.
Wie viele Menschen sind Sie denn bei sich im Team, die sozusagen zentral dieses Thema steuern und wie koordinieren Sie sich dann auch mit den einzelnen Einheiten, mit den Verantwortlichen da, um sicherzustellen, dass sie alle in dieselbe Richtung laufen?
Also wir sind selber, ich muss vielleicht noch mal kurz ausholen, die Deutsche Telekom hat ja nicht nur einen Footprint im Bereich Telekommunikation in Deutschland, sondern wir haben ein internationales Geschäftsmodell. Wir sind in etwas über 50 Ländern präsent. in vielen Ländern mit unserem Festnetz, Mobilfunk und auch TV-Angebot, in vielen Ländern aber auch mit dem Systemhausangebot, das wir haben über unsere Tochter T-Systems, die sehr international groß arbeitet. Insofern viel Verantwortung, viele Beteiligung, große Beteiligungsstruktur dahinter. Und ich steuere das aus der Zentrale heraus für alle relevanten ESG-Themen und die Strategiesetzung mit knapp über 20 Leuten. Dazu gehört für uns aber auch zum Beispiel auch die Berichterstattung in dem Zusammenhang, Begleitung der Fragestellungen vom Kapitalmarkt, gemeinsam mit dem Investor Relations Team. Also wir haben viele Ankerpunkte in zentralen Fachfunktionen. Und dann haben wir eben dieses Netzwerk über unsere sogenannten CR-Manager oder Segmentverantwortlichen für die Themen, über die wir dann Informationen, aber auch Projekte und Themen in die Organisation kaskadieren. Und das ist einfach Netzwerkarbeit. Wir haben regelmäßige Termine, wo wir uns sehen und sprechen. Wir treffen uns beispielsweise einmal im Jahr wirklich mit allen, die in den CR-Themen arbeiten. Das ist eine ganz tolle, sehr lebendige, sehr bunte Community, die zusammenkommt und dann schaut, wie gestalten wir jetzt eigentlich das nächste Jahr und was hat toll geklappt, was wollen wir feiern, wo müssen wir besser werden, wo können wir uns gegenseitig noch mehr helfen. Also das sind die Dinge, die man wirklich auch gut im persönlichen Dialog dann adressieren kann. Und dann heißt es unter der Woche wirklich, auch viel sprechen und sagen, was machst du, was mache ich, was machen wir gemeinsam. Die Aufgaben auch wirklich aufteilen, auf viele, viele Schultern verteilen. Das ist ganz wichtig, damit man so einen großen Konzern wirklich auch gemeinsam steuern kann. Das kann ein Bereich alleine, egal wie groß er auch sein mag, glaube ich, sonst nicht leisten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben auch enge Verknüpfung zu Investor Relations beispielsweise. Man hört oft, wenn man mit Finanzmarktteilnehmern auch aus anderen Perspektiven spricht, dass die Nachfragen zu Themen rund um ESG, dass die mehr werden, dass die auch detaillierter werden, zum Beispiel auch bei Häusern, die Fondsprodukte auflegen, die sagen, die Anleger wissen inzwischen schon ganz genau, was sie möchten, was sie nicht möchten. Wie ist es bei Ihnen? Ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, das ist auch inzwischen extern, beispielsweise bei Investoren, höher auf der Agenda als vielleicht noch vor 3-4 Jahren?
Ich glaube ja, vor allem glaube ich, dass sich die Fragen und die Frage, wer die Fragen stellt, verändert hat. Aber natürlich gibt es auch immer Wellenbewegungen. Das hängt auch von der, glaube ich, so ein bisschen vom Mindset der entsprechenden Anlegergruppe ab, wie nachhaltig orientiert ein Haus aufgestellt ist, das solche Entscheidungen trifft. Aber was wir schon sehen, und wir haben schon viele Jahre diese Dialoge, ist, dass die Anzahl zunimmt, die Länge der Termine interessanterweise eher abnimmt, weil es mittlerweile um sehr spezielle Fragen geht. Vielleicht, weil wir viele Jahre mit diesem Teil des Marktes zusammenarbeiten, bekommen wir nicht mehr die Grundsatzfrage nach der Nachhaltigkeitsstrategie, die kennen alle, und auch nach den grundsätzlichen Zielen, sondern es geht wirklich ganz tief in die Details rein. Wie sieht denn eigentlich jetzt das Lernangebot aus? Was machen Sie in diesem oder in jenem Thema ganz konkret in jedem Land? Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr detailliert. Ich hatte, glaube ich, in unserem Vorgespräch mal erwähnt, dass wir einen ganz großen Fragebogen haben, der mittlerweile fast 140 Seiten umfasst, die ich natürlich bei weitem nicht auswendig kann, sondern das Nachschlagewerk der häufiger vorkommenden Fragen. Also das sind schon nicht die Einzelthemen. Also daran sieht man schon, wie vielfältig das Thema ist. Und die Teilnehmer am Tisch haben sich geändert. Wir haben früher ausschließlich mit den nachhaltigkeitsorientierten Analysten gesprochen. Jetzt gibt es auch mehr Gespräche, wo eigentlich unsere normalen Analysten, die auch die ganz klassischen Finanzbewertungen oder bestimmte Geschäftsfeldbewertungen machen, mit am Tisch sitzen und die nehmen Fragen von ihren Kollegen aus der Nachhaltigkeit mit und damit mischen sich auch die Themenbereiche. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Trend, der zu beobachten ist und der ganz spannend ist, weil Geschäft und Nachhaltigkeit auch da enger zusammenrücken.
Jetzt haben Sie ja konzerninterne Klimaziele sich gesetzt. Sie wollen entlang der Lieferkette bis 2040 klimaneutral werden, im eigenen Haus sogar schon im kommenden Jahr. Jetzt haben Sie schon gesagt, Ihnen ist das Thema von der Einkaufsperspektive präsent, die Zusammenarbeit mit externen Kunden. Das ist ja, wenn ich entlang der Lieferkette mir Ziele setze, immer was, wo ich auch auf, ich sag mal, Zulieferungen in gewisser Art und Weise angewiesen bin von Geschäftspartnern. Wie gehen Sie denn damit um, wenn jemand vielleicht da beispielsweise auch nicht lieferfähig ist? Gibt es Hilfestellung? Würden Sie sich perspektivisch von jemandem trennen? Sie können ja jetzt als Nachhaltigkeitsabteilung auch nicht entscheiden, mit wem Sie zusammenarbeiten oder nicht. Also wie stark müssen Sie da auch nach außen sozusagen wirken, um überhaupt dahin zu kommen, dass Sie das lieferkettenweit überblicken?
Ja, also das Transparenzthema ist sicher eine Herausforderung. Und ich glaube auch, dass wir da alle gemeinsam im wirtschaftlichen Umfeld noch eine lange Reise vor uns haben mit der Lieferkette, mit diesen vielen Partnern in der Lieferkette zusammen, wie und auch über welche digitalen Möglichkeiten wir in Zukunft diese Transparenz deutlich erhöhen, damit Entscheidungen informierter und schneller getroffen werden können. Wir haben eine ganz grundsätzliche Policy und ich glaube, die teilen wir auch mit vielen anderen, insbesondere auch durchaus mit Menschenrechtsorganisationen. Wenn wir feststellen, dass bei uns in der Lieferkette Themen nicht so adressiert werden oder Vorfälle entstehen, die Menschenrechte verletzen oder die Umweltschäden hervorrufen, dann ist es zu einfach zu sagen, ich trenne mich einfach von diesem Lieferanten. Unsere Aufgabe ist es dann genau dahin zu gehen und zu verstehen, was ist passiert, warum ist es passiert und was genau kann eigentlich getan werden, um das zu beheben. Also im Englischen dieser Begriff dieser Corrective Actions, die man auf solchen Audits üblicherweise vereinbart, das ist ein ganz zentrales Steuerungselement, um die Situation zu verbessern. Und die Entscheidung, dass man wirklich sich von jemandem trennen muss, die mussten wir zum Glück sehr, sehr selten fällen bisher, weil sich ein Zulieferer in dieser Lieferkette wirklich nicht verbessert hat. Und wir gesagt haben, wir können das nicht mehr tragen. Und dann müssen wir tatsächlich auch die Konsequenz ziehen und uns trennen. Und das würden wir auch in der Zukunft tun, wenn sich Probleme nicht beheben lassen. Dafür nutzen wir nicht nur viele Gespräche, sondern wir arbeiten vor allem auch extern mit anderen Verbänden zusammen. Wir sind selber Gründungsmitglied von JAG. Das ist eine Organisation, die sich mit der Auditierung im Telekommunikationsmarkt auseinandersetzt. Und wir haben dort einen gemeinsamen Prozess entwickelt mit knapp 30 Mitgliedern weltweit mittlerweile. Da sind alle großen Telcos drin. Und wir teilen den Auditprozess, wir teilen die Auditergebnisse. Und das sorgt bei uns nicht nur für sehr viel mehr Transparenz und sehr viel mehr Informationen, sondern es entlastet tatsächlich auch die Zulieferer, weil wir häufig tiefer in der Lieferkette mittlerweile auditieren, an den Problemstandorten, wo wir wirklich hinschauen müssen. Und die müssen eben dann nicht 30 Audits im Jahr machen, sondern nur eines. Und können das natürlich alles geschützt im Rahmen der Dinge, die man auch teilen darf, wettbewerbsrechtlich, aber auch im Rahmen von Datenschutzvorgaben. Aber die können sich darauf verlassen, dass wir dann als Association damit auch sehr vertraulich umgehen. Und da helfen wir uns auch gegenseitig, wie wir diese Weiterentwicklung und Verbesserung machen. Denn das Ziel ist tatsächlich, einen besseren Status zu erreichen und nicht andere auszuschließen.
Jetzt sind das ja Themen, die letztlich auch von den Verantwortlichen erfordern, dass sie sich in neue Bereiche eindenken, in neue Sachzusammenhänge eindenken, zugleich das dann auch irgendwie in den Teams wieder streuen und vielleicht auch ein Stück weit motivieren, diese Themen jetzt nicht als on top anzusehen, sondern irgendwie mit einzubinden in den Arbeitsalltag. Was erfordert das auch für ein Umdenken von den Verantwortlichen in den einzelnen Fachpositionen? Also es reicht ja nicht mehr, wenn ich Lieferkettenmanagement mache, wie ich es immer gemacht habe. Da kommt ja jetzt sehr viel dazu, was ich ja dann irgendwie als Führungskraft auch wieder in die Breite bringen muss.
Ich glaube, die größte Veränderung ist tatsächlich gar nicht das Fachliche. Also insbesondere Menschen, die gerne lernen wollen. Und ich glaube, davon gibt es viele, die finden es auch spannend, dass da ein neues fachliches Feld auftaucht, das auch den eigenen Beruf nochmal anreichert und spannender macht. Die große Veränderung findet, glaube ich, eher auf dieser Soft-Skill-Seite statt. Die Nachhaltigkeit kommt nämlich mit nochmal neueren oder vielleicht auch einfach stärkeren Herausforderungen, was zum Beispiel den persönlichen Umgang mit Unsicherheit angeht. Viele unserer Informationen sind eben nicht klar und sind auch nicht 100% klar belegt und trotzdem müssen wir eine Entscheidung treffen. Oder ich muss sehr weit in die Zukunft schauen und da ist es völlig nachvollziehbar, dass niemand heute belegen kann, dass genau dieses Szenario in 10 Jahren eintritt, sondern ich muss mit Annahmen arbeiten, ich muss selber entscheiden, wie sehr vertraue ich diesen Annahmen, richte ich danach eine Geschäftsstrategie aus, investiere ich in Prozessveränderungen vielleicht, obwohl ich nicht 100% sagen kann, dass dieses Szenario kommt. Und dieser Umgang mit Unsicherheiten und auch natürlich dann mit Veränderungen, die in der Zeit passieren, ist eine große Herausforderung. Zum Zweiten, das ist das Thema Ambiguität ein Stück weit. Zum Zweiten ist es natürlich so, dass in der Nachhaltigkeit, es gibt die Befürworter und es gibt nach wie vor die Gegner. Machen wir uns nichts vor. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, geschweige denn, dass er menschengemacht wäre. Und das gilt für alle anderen Nachhaltigkeitsdimensionen ebenso. Das heißt, ich muss auch viel stärker auf der persönlichen Seite eine Resilienz entwickeln. Wie gehe ich denn mit Menschen um, die ich für die Erledigung dieser Aufgaben brauche und die aber von dem Thema nicht überzeugt sind? Und das ist immer schwieriger, Menschen mitzunehmen, die nicht an ein Thema glauben oder nicht verstehen, warum sie jetzt hier zusammenarbeiten sollten oder müssten. Und das sind Kompetenzen, die gerade in der Nachhaltigkeit sehr gefragt sind Und das ist etwas, was Führungskräfte für sich persönlich entwickeln müssen, im Umgang mit ihren Peers, mit dem Management, mit den Mitarbeitern und was sie dann vor allem auch in die Mitarbeiter tragen müssen. Das heißt, da liegt schon eine besondere Verantwortung, gerade auch bei der Führung.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die größere Herausforderung? Ist es sozusagen das Handwerkliche mit den ganzen regulatorischen Themen, dass man da überall konform ist, oder ist es tatsächlich so ein bisschen eher das Thema Mindset und der Umgang und die Etablierung des Themas innerhalb der Organisationsstruktur im Konzern?
Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist das Mindset. Also ich glaube, wir alle haben im Leben an unterschiedlichen Stellen erlebt, dass wenn wir etwas wirklich wollen, dann finden wir einen Weg, wie wir die fachlichen, praktischen Probleme aus dem Weg räumen, weil wir lösungsorientiert sind und ein Zielbild vor Augen haben. Insofern ist das Mindset das ganz, ganz Große. Und dazu gehört eben auch dieser ganze Soft-Skill-Bereich, wie ich so ein Mindset entwickle und wie ich das auch weitertreibe und wie ich eben auch mit Menschen umgehe, die vielleicht noch nicht an diesem Punkt sind.
Ist das auch was, was, Stichwort Fachkräftemangel, von Bewerbern erwartet wird ein Stück weit inzwischen?
Ja, das tun wir durchaus. Es kommt natürlich jetzt so ein bisschen auf die Position drauf an. Ne? Das Wichtige ist schon, dass wenn wir einen Bewerber suchen für eine spezielle Position, dass auch die fachlichen Anforderungen, die damit verknüpft sind, leistbar sind oder zumindest das Potenzial besteht, dass jemand das in absehbarer Zeit für sich auch erarbeiten kann. Aber wir prüfen tatsächlich auch die Frage, wie gut passt jemand in unser Unternehmen vom kulturellen Mindset her, von der Denkweise her, vor allem von der Wertevorstellung. Das sind ja zutiefst grundlegende Werte, über die wir hier auch sprechen. Wie menschenorientiert bin ich? Wie schaue ich auf Prinzipien wie auch Demokratie beispielsweise? Und da schauen wir natürlich schon, dass wir Menschen finden, die die Wertvorstellung, die wir als Konzern ganz klar haben und die wir auch sehr deutlich intern und extern kommunizieren, wie gut passt jemand tatsächlich zu uns?
Umgekehrt wahrscheinlich auch was, wo man ja vielleicht auch bei bestimmten Zielgruppen mit punkten kann, oder? Wenn man sagt, wir haben hier folgende Strategie.
Ja, absolut. Und wir sehen das auch immer mehr. Und übrigens auch nicht nur bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern, sondern wir sehen das tatsächlich auch auf andere Positionen, dass die Frage, ob wir als Unternehmen einen übergeordneten Zweck unterstützen, ob wir einen Rahmen schaffen, in dem man sich auch in solchen Themen bewegen kann, egal ob das die sozialen oder die ökologischen Fragestellungen sind, dass das immer wieder eine Rolle spielt bei der Entscheidung für unser Unternehmen oder vielleicht auch bei der Entscheidung dagegen, weil vielleicht ein anderer Partner auf dem Markt noch attraktiver in diesem Umfeld ist.
Also eine spannende Entwicklung, und im Zweifelsfall habe ich gelernt, wenn man für ein Thema sensibilisieren will, geht das notfalls auch zunächst mal über den Geldbeutel und variable Vergütungsstrukturen?
Also ich glaube, Menschen haben unterschiedliche Incentive-Strukturen und natürlich spielt das eine Rolle. Und genauso ist es natürlich auch, wir könnten das nachhaltigste Unternehmen der Welt sein, wenn wir keine attraktiven Arbeitsplätze anbieten. Und dazu gehört natürlich auch wieder die Vergütung für Menschen, die zu uns kommen und die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Dann passt das auch wieder nicht. Es ist immer eigentlich ein Paket von verschiedenen Themen, die zusammenkommen müssen. Aber in diesem Paket hat jetzt neuerdings die Nachhaltigkeit auch ihren Platz.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mal mitgenommen haben in die Verankerung des Themas bei der Deutschen Telekom. Das war Melanie Kubin-Hardewig. Schön, dass Sie bei uns im Podcast waren. Vielen Dank.
Danke ebenso.
Und auch in dieser Woche wollen wir mal schauen, worüber die Branche sonst noch so spricht. Und dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir zu Gast. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, das Pariser Klimaziel ist ja eines, das sich auch immer mehr Unternehmen als Richtschnur setzen. Auch wenn man den Eindruck hat, es ist ein wenig in Ferne gerückt. Wie kommt denn die Wirtschaft voran?
Bislang noch nicht so besonders gut. Das Fondshaus Fidelity hat seine Analysten dazu befragt. Und die kennen sich im Markt aus. Basis sind Informationen aus rund 20.000 Unternehmenskontakten. Demnach hinken die Unternehmen weiterhin dem Netto-Null-Ziel hinterher. Fidelity stellt fest, dass sich in den Unternehmen in dieser Sache wenig tut. Der Weg zu Netto-Null bleibe weiter eine der größten Herausforderungen.
Lässt sich das quantifizieren?
Lediglich 43% der befragten 115 Fidelity-Analysten gaben in diesem Jahr an, dass Unternehmen ein glaubwürdiges Netto-Null-Ziel für 2050 haben. Vor einem Jahr hatte die Umfrage ergeben, dass die meisten befragten Unternehmen nicht genug Geld ausgeben, um Netto-Null zu erreichen. Immerhin, das Bewusstsein für die Bedrohung durch den Klimawandel und die Verschlechterung der Ökosysteme wächst, aber auch die Notwendigkeit, dass sich Unternehmen engagieren müssen.
Jetzt sind ja die Themen Klima und Umwelt letztlich auch wirtschaftliche Faktoren. Was kann man denn dazu sagen?
Die meisten Unternehmen sind sich der Klimarisiken schon bewusst, die mit dem Verfehlen der Ziele verbunden sind. 85% der befragten Analysten sind der Meinung, dass sich die Unternehmen mit den Gefahren auseinandersetzen, die sich aus potenziellen Klima- und Naturveränderungen für ihr Geschäft ergeben. Aber es tut sich eben wenig.
Gibt es denn auch irgendwo Aspekte, die vielleicht Hoffnung machen könnten?
Das gibt es schon. Besser sieht es beim Engagement aus. Weltweit gaben die Fidelity-Analysten an, dass 68% der von ihnen untersuchten Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten auf ihre Engagement-Aktivitäten reagiert hatten.
Wenn wir über ESG sprechen, dann sprechen wir ja zugegeben am häufigsten über das E, die Umwelt. Das S, also das Soziale, hat man den Eindruck, kommt manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz, aber es gibt eine Branche, die das jetzt zumindest bei der Finanzierung stärker im Blick hat, nämlich die Immobilienfirmen, die ja auch über das Thema Wohnen und Wohnraum da einen Bezug haben. Was tut sich denn da?
Immer mehr Immobilienunternehmen entdecken Social Bonds. Nach Vonovia hat auch die Wohnungsbaugesellschaft HOWOG, die dem Land Berlin gehört, eine soziale Anleihe begeben. Die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro ist mit knapp 3,9% zu verzinsen bei einer 6-jährigen Laufzeit. Wie das Unternehmen mitteilt, entspricht die Schuldverschreibung dem firmeneigenen Social Finance Rahmenwerk.
Und der größte deutsche Wohnungskonzern, die Vonovia, die haben ja, glaube ich, Ähnliches gemacht, oder?
Stimmt. Die haben Anfang April eine unbesicherte soziale Anleihe platziert und die war mit 850 Millionen Euro deutlich größer. Sie ist mit einem Coupon von knapp 4,3% und einer Laufzeit von 10 Jahren ausgestattet. 2 Jahre zuvor hatte Deutschlands größter Wohnungsvermieter sich erstmals Geld über diese Art von Finanzierungsinstrument beschafft.
Was machen denn die Unternehmen dann mit diesem Geld aus den Social Bonds?
Social Bonds dienen der Finanzierung sozialer Projekte. HOWOG will mit den Einnahmen unter anderem den jüngsten Erwerb von 4.500 Wohnungen in Berlin finanzieren. Die soziale Komponente in einer Anleihe folgt dem obersten Ziel von HOWOG, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. Vonovia hatte angekündigt, den Erlös für belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen und für barrierearme Wohnungen zu verwenden.
Lass uns mal noch auf ein Thema schauen, was derzeit viele umtreibt, die Offenlegungsverordnung, die SFDR. Da gab es ja schon deutliche Kritik in der Vergangenheit. Jetzt wurden die Ergebnisse aus einer Anhörung veröffentlicht. Was ist denn denen zu entnehmen?
Vor 4 Wochen hat die EU-Kommission einen Bericht veröffentlicht, der die 324 Eingaben zur Überprüfung der SFDR im Rahmen der Konsultation zusammenfasst. Es geht um eine der umstrittensten ESG-Regulierungen aus Brüssel. Die jüngste Konsultation zeigt ein sehr kritisches Bild.
Was haben denn die Teilnehmer aus dem Markt da konkret bemängelt?
Es gibt zum Beispiel keinen Konsens, ob ESG-Angaben auf der Unternehmensebene zur Vergütungspolitik nützlich sind. 39% sagen ja, 26% sagen nein. Die meisten aus der Branche fordern mindestens eine Vereinfachung der Offenlegungspflichten im Zusammenwirken mit anderen EU-Regeln.
Und was sind weitere Themen, die man da nennen kann?
Die große Mehrheit der Befragten meint, dass ganz neue EU-Nachhaltigkeitskategorien gut wären. Die Offenlegungsverordnung regelt ja nur die Transparenz, sagt aber nicht, was ein nachhaltiger Fonds ist. Richtige Kategorien wären sinnvoll für die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger, das sagen 69%, oder zur Bekämpfung von Greenwashing, das sagen 64%.
Die Unterteilung in Artikel 8 Fonds und Artikel 9 Fonds, die wir jetzt derzeit kennen, die ist ja ein häufiger Streitpunkt in diesem Kontext. Gibt es denn da im Zuge der Konsultation neue Erkenntnisse?
Die Meinungen sind völlig geteilt, ob Produktkategorien auf neuen Kriterien beruhen oder ob Artikel 8 und 9 beibehalten werden soll. Ein neues System sollte sich auf jeden Fall an Kleinanleger ausrichten, eine internationale Dimension haben und das Konzept der Übergangsfinanzierung einbeziehen. Es gibt sogar eine überwältigende Unterstützung von 72% für die Einführung einer speziellen Kategorie für Produkte, die auf diesen nachhaltigen Übergang ausgerichtet sind.
Das klingt nach einer Debatte, die uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und wenn es da Ergebnisse gibt, dann bin ich mir sicher, du wirst für uns darüber berichten. Dankeschön erstmal bis hierhin, Wolf Brandes.
Dankeschön auch.
Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns hier an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren wird am 27. Juni bereitstehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.